Wow! Es geht darum, dem König zu begegnen. Und ich lese uns einen Text, das ist schwierig, den ranzuwerfen, weil der in allen drei synoptischen Evangelien vorkommt. In Matthäus kommt er vor, in Matthäus 3, in Markus 1 kommt er vor, in Lukas 3, also kann man das schlecht ranwerfen. Ich habe nämlich dann Folgendes gemacht. Ich habe diese Sachen zusammengebaut aus diesen drei synoptischen Evangelien und habe dann die Übersetzungen alle noch verglichen und habe einen möglichst verständlichen Satz aus dieser Gesamtbotschaft gemacht. Da hätte ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation mitbringen können, aber dann hätte ich ja noch ein paar Stunden, das wäre gar nicht bezahlbar, alles ist gar nicht machbar. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Hey, Gott will deutlich zu uns reden. Der Originaltext, auf den diese Evangelisten sich diese drei beziehen, steht im Propheten Jesaja. Da könnte man ein Stück weit, es ist nicht alles, aber ein Stück weit, wenn ihr es ein bisschen mitlesen wollt und abgleichen wollt, ist der Prophet Jesaja Kapitel 40 ab Vers 3. Da beziehen sich diese Evangelisten drauf. Jesaja 40 ab Vers 3. Aber pass mal auf, das ist so ein interessanter Satz und es kommt so am besten rüber. Ich habe verschiedenste Varianten ausprobiert und dieser Satz bringt es zusammengefasst am besten wieder. Also das ist jetzt Johannes der Täufer. Es begann, wie es der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Er ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn. Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Ebnet ihm den Weg. Räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel platt gemacht. Würden wir zu Deutsch sagen, abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holperige sollen eben gemacht werden. Dann, sagt alle mal dann, ich bitte euch, dann, wenn das passiert ist, dass alles vorbereitet ist, dann, weil dieses dann bezieht sich ja darauf, dann, ja, was passiert denn dann? Und das ist der Knaller. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott die Rettung bringt. Ist das cool oder ist das cool? Wer sehnt sich nicht nach Erweckung? Wer sehnt sich nicht, dass das passiert in Europa, in Deutschland, in eurer Stadt, in unseren Städten und Orten, dass alle Welt das Heil unseres Gottes sieht? Wenn die Hügel und all diese Hindernisse und alles, was da ist, und jetzt ist die Frage, wo ist das denn da? Jetzt gehen wir erstmal historisch rein. Johannes der Täufer war der Wegbereiter beim ersten Advent. Ich denke jetzt nicht an den Adventskranz mit den vier Lichtern. Vom biblischen her gibt es nur zwei Advents sozusagen. Zwei Ankünfte, zwei Kommen des Herrn. Das haben die Juden ja nicht verstanden. Einmal kam er in Niedrigkeit. Was wir jetzt zu dieser Zeit feiern, als Baby, damit er überhaupt sterben konnte, diese große Versöhnung vollbringen konnte. Und Johannes war der Wegbereiter für ihn auf dieser Erde. Zu welchem Volk war Johannes gesandt? War er zu allen Völkern gesandt? Sollte er zu den Germanen gehen, zu den Ostgoten, nach Island? Nein, Johannes war nur in eine Richtung hingesandt, und zwar nach Israel. Sein Auftrag war Israel. Wir müssen uns noch eine Frage stellen. Hat er seinen Job gut gemacht oder nicht? Was wisst ihr? Man könnte ja sich fragen, hat er den gar nicht ausgeführt? Hat er ihn, naja, so schlecht, mehr schlecht als recht ausgeführt? So mittelmäßig oder war der erfolgreich? Was denkt ihr? Was wisst ihr? Was ist eure Meinung? Erfolgreich. Amen. Amen. Das ist genau der Punkt. Du bringst es im Detail auf den Punkt. Johannes war unglaublich erfolgreich, weil, wenn du jetzt eins dieser synoptischen Evangelien an die Wand wirfst, das ist Markus Kapitel 1, und da guckt euch mal den Vers 5 an. Da steht, da ist der ja Und das heißt, von diesem Text aus Jesaja, da ist der Rufer, da ist der Verkündiger. Dieses Wort meint, da ist der Verkündiger in der Wüste. Wer ging dahin? Drei merkwürdige Typen oder vier oder fünf? Da steht was? Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Das ist eine Aussage, oder? Damit ist natürlich nicht jeder Einzelne gemeint, aber damit ist die Mehrzahl gemeint. Der Mann hat die Massen erreicht. Die Massen, wie du sagtest, das Volk strömte in Scharen zu Johannes. Was hatte der? Eine super Show? Hat er ein christliches Disneyland angeboten? Was hat der für ein Equipment? Hat er Freibier verteilt? Dieser Mann war von Gott berufen und hatte Autorität. Und die Leute wurden angezogen von diesem Mann, genau wie von Jesus. Der hat keine Show gemacht, ganz und gar nicht, denn seine Botschaft war, kehrt um. Hey, kehrt um. Und die Massen gingen dahin. Es gibt Detailberichte aus manchen Evangelien, da kamen die Soldaten, da kamen, ne, verstehe, Huren, Prosti, da waren alle, die Zöllner. Und alle wollten umkehren. Kennt ihr diese Ausflüchte immer, der Boden ist so hart, das Volk, da will sich niemand bekehren. Was sagt Jesus? Das Feld ist weiß zur Ernte. All diese Entschuldigungen passen gar nicht. Und genau wie du sagtest, die Führer waren gegen ihn. Das ganze Volk hat diese Botschaft aufgegriffen. Das ganze Volk ist ja auch Jesus in Scharen nachgefolgt. Und nur weil diese Führer Jesus abgelehnt haben und auch Johannes, er wurde ja dann geköpft, kann man dann sagen, wie es der Evangelist Johannes dann sagt, ist das Johannes 1, Vers 12, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht. Sie nahmen ihn nicht auf. Die Massen ja, aber die Leiterschaft nicht. Und die Leiterschaft ist entscheidend. Und wisst ihr, was das für eine Leiterschaft war? Es war nicht nur die politische, das waren ja die Römer, sondern es war die Priesterschaft, die eigentlich den Hohepriester Jesus jetzt hätte willkommen heißen müssen. Ist das nicht verrückt? Der Leiter dieser Priesterschaft, der Chef, der oberste Priester, der Hohepriester, kommt jetzt auf die Erde. Und sie planen nur Anschläge, ihn, sie wollen ihn nicht. Und räumen ihn aus dem Weg. Aber beim Volk, das Volk hat die Botschaft angenommen, hat die ganzen Hindernisse beseitigt. Ist völlig verrückt. Ist das nicht verrückt? Und sie hatten ja keine Befehlsgewalt, um Jesus kreuzigen zu können. Das überlassen sie dann den Heiden mit den Römern. Beseitigt ihr ihn mal. Sie konnten ja kein Todesurteil fällen. Jetzt müssen wir die Sache auf uns münzen. Jetzt geht es mit diesem Text um den zweiten Advent, das zweite Kommen des Herrn. Jesus kommt nicht nochmal als Baby wieder, Amen. Er kommt sehr deutlich in der Offenbarung formuliert als Herr aller Herren, als König aller Könige wieder. Und darum geht's. Darüber sprechen wir, was hier hängt, was hier jemand aufgehängt hat. Wie lange hängt das schon da? Wir haben uns nicht abgesprochen, dass das gepredigt wird, stimmt's? Darum geht's. Mach die Tore weit, mach die Türen in der Welt hoch. Räumt die ganzen Hindernisse aus, damit der König kommen kann. Und da muss man jetzt intelligente Fragen stellen. Hat Jesus, bevor er wiederkommt, auch einen Wegbereiter? Hat er einen Wegbereiter? Wenn er jetzt wiederkommt, wer ist denn? Du bist der Wegbereiter. Nimm mal den Finger wieder. Ich bin der Wegbereiter. Ich bin der Wegbereiter. Die Hindernisse müssen ausgeräumt werden. Und es fängt bei dem Wegbereiter an. Lasst uns bitte alle damit aufhören, mit all diesen Sprüchen. Ich habe sie alle formuliert, alle meine Kollegen, die ich kenne, wir haben sie alle formuliert. Weil wir sind ja die heutige Priesterschaft. Und wenn die Geschichte sich wiederholen würde, dann wären die in Leitungsverantwortung sind, die das Kommen des Herrn vermasseln. Versteht ihr, was ich sagen will? Wäre das nicht fürchterlich? Wenn wir das jetzt vermasseln, da dann bereiten wir dem Herrn nicht den Weg, sondern wir verbauen ihm noch den Weg. Das heißt, hey, wir müssen unser eigenes Leben überprüfen und sagen, wo sind die Hindernisse? Weil wir argumentieren nämlich immer falsch. Wir gehen immer in die Opferrolle. In Deutschland ist der Boden so hart. Kommt euch das bekannt vor? Die Leute wollen sich nicht bekehren. Und theologische Gespräche en masse geführt mit Kollegen. Ich habe mitgemacht. Ich habe damit jetzt aufgehört. Ich habe damit aufgehört. Weil das sind Lügengebäude. Es ist einfach nicht wahr. Das Feld ist weiß zur Ernte. Und die Heiden sind nicht das Problem. Jona wurde zu den Assyrern gesandt. Wer war das Problem? Jona oder die Assyrer? Wer kennt die Geschichte? Wer war das Problem? Kennt ihr die Geschichte von Jona und den Assyrern mit Ninive? Ganz Ninive hat Buße in Sack und Asche getan, stimmt's? Als diese Botschaft kam. Die größten Probleme hat Gott mit seinen Leuten. Pass mal auf, was wir immer machen aus diesen Dingen. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Und nicht von Ungläubigen, sondern von Gläubigen. Diesen Satz, jetzt hör ihn dir gut an. Vielleicht kommt er dir bekannt vor, weil du ihn so oft selber ausgesprochen hast. Ich habe ein Problem mit Gott. Kennst du diesen Satz? Ich habe ein Problem mit Gott. Immer wieder ausgesprochen von Gläubigen, von Kindern. Ich habe ein Problem mit Gott. Und wenn du jetzt mal ganz still bist und dich mal zurücknimmst, und wirklich überlegt, was faktisch wirklich richtig ist. Haben wir dann ein Problem mit Gott oder hat Gott ein Problem mit uns? Ganz nüchtern betrachtet. Hast du ein Problem mit Gott oder hat Gott ein Problem mit dir? Ehrlich jetzt. Ich habe für mich festgestellt, ich bin manchmal Jona ähnlich. Wenn Gott sagt, geh rechts, dann gehe ich nach links. Wenn er sagt, geh nach Ninive, wenn da auch sind, dann fliehe ich nach Spanien. Kennt ihr das irgendwie? Da ist manchmal so Rebellion in einem drin, stimmt's nicht? Und man fragt immer das und wir denken immer, wir sind der Mittelpunkt der Welt und unser Herr und Meister und König. So reden wir in Jahren. Das heißt ja immer Herr, Herr, wird ja auch zitiert in der Bibel. Herr, Herr. Und dann muss Gott springen und ist der Knecht, Knecht. Jesus hat keine Probleme, uns zu dienen. Er wäscht uns die Füße. Amen. Er hat kein Problem, dir hinterherzulaufen und dich in die Arme zu nehmen, sich zu bücken und deine Füße zu waschen. Er hat kein Problem damit. Aber wir haben oft das Problem. Die Dämonen im Neuen Testament, wenn du begegnest, die waren gehorsamer. Jedes Mal, wenn Jesus gesagt hat, weiche, sind alle, die haben geschrien und sind ausgefahren. Stimmt's? Habt ihr mal gelesen? Die Dämonen im Neuen Testament sind gehorsamer als die meisten Christen. Jesus sagt, geh, der geht. Wenn Jesus zu dir sagt, geh, was machen wir? Wir setzen uns hin. Stimmt's oder stimmt's nicht? Dieser Satz, ich habe ein Problem mit Gott. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Ich glaube, dass Gott ein Problem mit uns hat. Ich glaube, dass das der Realität besser entspricht. Wohin ist der Wegbereiter jetzt im Neuen Bund? Weil Johannes war der Zwischenbereiter zwischen Altem und Neuen Bund. Wir sind der Wegbereiter im Neuen Bund. Zu welchem Volk sind wir gesandt? Zu Israel? Zu welchem Volk bist du gesandt? Zu allen Völkern sollen wir gehen. Und dann wisst ihr ja, wie Jesus das gern klar macht, wo die da gelebt haben, in Jerusalem. Das heißt, dein Wohnort, Judäa, Samaria, die Umgegend und dann alle Völker. Wir sind zuerst verantwortlich, du bist verantwortlich für dein Jerusalem, da wo du lebst, da hat Gott dich hingesandt. Denn wir sind der Leib Christi, wir sind seine Braut, wir sind der Tempel Gottes und wir haben eben dieses Lied gesungen und das ist so ein starkes Bild, ich gebe mich ganz hin. In einer von Gott gesegneten Ehebeziehung enthält man sich nicht einander vor, sondern man kennt einander, man liebt einander, man vertraut einander, man gibt sich total hin. Amen. Halleluja, habt ihr vergessen zu sagen. Die Bibel sagt, wir sind die Braut Christi. Braut Christi, kennst du deinen Herrn noch nicht, dass du dich ihm immer so wieder entziehst und Oh, wenn ich da, gebe ich ihm jetzt den kleinen Finger, dann sendet er mich gleich nach Indien, in die Slums. Hallo? Ich kenne diese Sache. Ich hatte mal Anfänger als Jugendlicher. Oh, das wäre eine Story für sich. Das wären drei Predigten auf einmal. Was wir Gott manchmal unterstellen, ist das nicht merkwürdig? Du bist die geliebte Braut Christi. Wie kommst du darauf, dass dein Bräutigam, der dich von Herzen liebt, der sein Leben für dich hingegeben hat, dein Mann bringt von dich mal vielleicht den Müll raus. Einige lachen sehr betroffen. Aber dein Bräutigam, dein himmlischer Bräutigam, er war bereit, für dich zu sterben. Wie könntest du ihm nicht vertrauen? Wie könntest du dich ihm nicht hingeben? Seitdem ich das kapiert habe, sage ich immer, jo, volle Kanne her, noch viel mehr. Warum? Weil wenn ich mich ihm hingebe, dann befriedigt er mich. Wir müssen mal ganz offen sprechen. Er erfüllt mich, er macht mich glückselig. Das macht ein Bräutigam mit seiner Braut. Und das ist im Himmlischen nicht anders. Er schenkt dir Glück. Er weiß, bevor du rufst, will er antworten. Stimmt's nicht? Das ist dein Bräutigam. Ich merke, ihr haltet euch an den Stühlen. Ihr könnt kaum, dass es euch von den Sitzen reißt. Es ist so, du bist völlig begeistert. Die ist völlig begeistert. Ihr müsst mal gucken, wie das müsste man filmen. Die ist da, oh, wow, ich danke dir, ein begeisterter Zuhörer. Ich danke dir, du bist eine Ermutigung für mich. Bring sie immer wieder mit. Da habe ich immer einen Ermutigungspunkt, wo ich hingucken kann. Ihr Lieben. Worum geht es? Es geht nicht darum, dass in Deutschland, dass wir alle Merkel und die Politik und dieses und Jesus und Ursula von der Leyen und dieses und Europa und Brexit und Schrecks, ach du liebe Zeit. Das ist nicht unsere Verantwortung. Wir sind verantwortlich. Hast du das mal, oder was richten wir, oder wir sagen über die anderen Kirchen, ja, die Staatskirchen und die Landeskirchen, die trauen jetzt die Homosexuellen und wir können immer mit den Fingern zeigen. Was steht in Römer 14? Was richtest du aber deinen Bruder? Gott richtet. Wenn wir richten, dann werden wir so verurteilt und gerichtet werden wir, wie andere richten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Lasst uns bitte nicht auf andere Denominationen und Kirchen gucken. Frag dich mal selber, was ist denn mit meiner Kirche? Was ist denn mit meinem Glaubensleben? Da haben wir genug zu tun, stimmt's? Da haben wir genug Kehrwoche zu halten bei der eigenen Haustür und bei der eigenen Gemeinde. Haben wir genug Kehrwoche. Wir müssen noch nicht bei den anderen darum fegen, ganz und gar nicht. Ihr Lieben, wir haben letztes Mal uns angeguckt, wie Jesus in der ganzen Fülle der Gottheit leibhaftig auf der Erde war. Er war der wahre Tempel. Dann ist dieser Jesus gekreuzigt worden, unschuldig, gestorben. Er wurde begraben, er ist auferstanden von den Toten und ist gen Himmel gefahren und in ihm war die Herrlichkeit. Und jetzt war dieser übernatürliche Tempel, der ja nur begrenzt war, und ihr müsst euch das vorstellen, weil ich habe euch ja erklärt, in dem Tempel Zerubabels war nie die Herrlichkeit eingezogen, die im Salomonischen war, und der Herodes hatte ihn ja erweitert. Das war nicht Gottes Auftrag gewesen, das war zu seiner eigenen Ehre. In diesem herodianischen Tempel war nie die Herrlichkeit Gottes, hat nie die Gegenwart Gottes gewohnt. Und deshalb war im Land Israel die Gegenwart Gottes nicht. Und es war ja diese 400 Jahre Schweigezeit, das habe ich letztes Mal erwähnt. 400 Jahre hat Gott geschwiegen und sie haben sich gefragt, hat Gott uns verlassen? Komm, was ist mit dem Messias? Und ich habe euch ja gesagt, der Himmel hat die Luft, den Atem angehalten. Weil jetzt wusste ich, jetzt beginnen die Höhepunkte der Heilsgeschichte. Jetzt kommt Gott und will bei den Menschen wohnen und zelten. Aber wir müssen uns fragen, jetzt ist dieser Tempel, in dem die ganze Fülle Gottes wohnte, er ist in den Himmel genommen worden. Wo ist denn die Herrlichkeit Gottes jetzt? Früher lief sie in Jesus umher. Wenn Jesus in Nazareth war, war die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes in Nazareth. War in Bethlehem, war sie in Bethlehem. Aber sie war immer begrenzt auf die Person von Jesus, weil er durch den Körper aus Fleisch und Blut sozusagen begrenzt war auf einen einzigen Ort. Und der Herr hat etwas vorgehabt, was der Teufel überhaupt nicht durchschaut hat. Weder mit dem Opfer am Kreuz, noch mit der Multiplikation und der Frucht, die Jesus vorhatte. Denn der himmlische Vater, der Heilige Geist und der Sohn, sie haben so einen gewaltigen Heilsplan entwickelt, Denn 70 nach Christus, haben wir auch gesagt, wurde ja auch der steinerne Tempel völlig zerstört. Jeder Stein wurde abgetragen. Wir müssen uns fragen, Jesus ist weg. Der Tempel ist weg. Wo ist die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auf der Erde? Ist doch nichts mehr da. Und jetzt kommt der Hammer. Weil die Bibel spricht von Gott und von Jesus immer, dass er der Fels ist. Der irgendwo schon gelesen, ne? Auch im Korintherbrief, dass er selbst bei Mose mitgefolgt ist, dieser geistliche Fels. Jesus ist der Fels. Und dann geschah etwas am Tag zu Pfingsten. Er hat ja gesagt, wartet. Und dann kam etwas, wo wir denken, vielleicht war das gar nicht so großartig, doch es war großartig. Der Heilige Geist kam. Und wenn wir uns immer wünschen, ach, hätte ich doch in den Tagen von Jesus leben können, dann hätte ich Jesus sehen können und die ganzen Wunder. Ich sag dir, du lebst in größeren Tagen, du lebst in größeren Tagen als die 12 Jünger, die mit Jesus umhergegangen sind. Warum? Weil die Bibel sagt, dort war er im Fleisch, im Vorhang seines Fleisches. Was jetzt passiert ist, durch die Auferstehung, und durch Pfingsten ist etwas Unglaubliches passiert. Jesus ist der Fels, der Steinbruch, wenn man so sagen will. Und jetzt hat der Heilige Geist mit Jesus Folgendes gemacht. Er bricht immer wieder neue Steine raus. Jedes Mal, wenn ein Mensch von neuem geboren wird, ein Stein aus dem Felsen wird herausgebrochen. Ein Stein wird rausgebrochen. Ein Stein wird rausgebrochen. Und noch etwas, die Bibel sagt, diese Steine sind keine toten Steine. Diese Steine sind lebendige Steine und es ist etwas noch Größeres als das, was die Jünger hatten. Denn die Jünger gingen nur mit Jesus, als er im Fleisch war. Er hat nur ihnen den Geist verliehen in den Tagen, als er bei ihnen war. Ihr könnt das genau nachlesen. Sie waren noch nicht von Neuem geboren. Er hat sie beauftragt und hat seinen Geist auf sie gelegt, so wie damals im Alten Testament. Das war ja eine Übergangszeit auf Mose und so weiter. Du hast mehr noch vor der Auferstehung und dem Pfingstfest, hast du mehr als Petrus und Johannes und die 12 hatten. Du hast mehr. Sie hatten nur leibliche Gemeinschaft mit Jesus. Du hast den Geist von Jesus. Jesus hat sich mit dir verbunden im Geist. Man sagt doch in der Bibel, auch wo dann Gott die Frau zu Adam bringt, Bein von meinem Bein. Fleisch von meinem Fleisch. Ihr kennt doch diese Stelle. Und er ist begeistert. Mit anderen Worten, wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und was sagt die Bibel über dich und mich? Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Du bist eins gemacht mit Jesus. Jesus hat sich mit dir und mir verbunden. Und wo ist der Tempel jetzt? Der Tempel. Und was war der Plan? Weil er war nur begrenzt in Jesus. Jesus in Nazareth. Jesus in Jerusalem. Da war immer nur da die Herrlichkeit Gottes. Jetzt geht Gott hin und sagt, lebendige Steine in Jerusalem, die Urgemeinde, ich baue einen neuen, unsichtbaren Tempel im Geist. Und meine Herrlichkeit wohnt in diesem Tempel. Seid ihr da? Die Herrlichkeit ist wieder da. Die war über 400 Jahre weg von der Erde. Die Herrlichkeit ist wieder da. Zu Pfingsten, erst bei Jesus ist sie wieder gekommen. 33 Jahre begrenzt. Und dann ist die Herrlichkeit wiedergekommen. Und sie ist in dem neuen Tempel. Du bist ein Stein, wenn du von neuem geboren bist. Und ich bin ein Stein. Wo liegt jetzt die Problematik? Die Problematik liegt folgendermaßen. Wir sind viel rebellischer, als wir denken. Wir sagen immer, wir haben ein Problem mit Gott. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, hat er mir bewiesen, wie gütig er ist, wie rein er ist, wie heilig er ist, dass er keine Hintergedanken hegt. Gott ist viel besser, als ich dachte. Er ist viel vertrauenswürdiger. Gott ist so gut. kann gar nicht aufhören mit dem So. Gott ist so gut. Und ich habe für mich erkannt, ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, ich wäre ein netter Kerl. Unser Opa hat früher immer gesagt, jeder Mensch ist zu allem fähig. Wenn Gott nur mal ein bisschen die Hand abzieht und du eine Gelegenheit kriegst, dann wirst du merken, wozu du fähig bist. Und ich habe das nicht geglaubt. Und dann war ich in der theologischen Ausbildung. Und dann hat meine Familie zu Hause, da haben Leute einen Traum gehabt, einen, wo ich gesehen war und der Raum war voller Dämonen. Dann gingen dann die Anfechte auf der Bibelschule los. Und Halleluja, Gott hat mich vor dem Fallen bewahrt. Gott hat mich bewahrt. Weil Gott hat ja auch Warnsysteme installiert. Leute, die mich lieben, kriegen ja eine Offenbarung. Dieser Mensch ist in großer satanischer Attacke. Ist das nicht wunderbar? Weil die Menschen miteinander verbunden sind. Und darum geht es jetzt. Wisst ihr, was wir alle machen? Jetzt habe ich, hast du ein Püppi? Nein, du hast auch kein Püppi. Hast du ein Spielzeug? Nee, auch nicht, ne? Jetzt stellt euch mal vor, ja, dann ist es noch kleiner, dann ist jetzt halt hier das. Am besten wäre jetzt so eine Playmo-Figur oder so. Wir sind alle so egoistisch drauf, wir leben unser, weil jeder ist kulturell geprägt und wir sind so von diesem Geist des Individualismus geprägt in der westlichen Kultur. Wir machen alle unser eigenes Ding und merken es gar nicht und wir setzen das in unserem Eheleben fort, in unseren Familien, in der Gemeinde. Jeder ist geprägt von diesem Geist des Individualismus und jeder hat was in der Tasche. Seinen persönlichen Jesus. Es ist gut, dass du Jesus für dich annimmst und mal sagst, mein Retter, mein Herr, ist ja wunderbar. Aber wenn man das überzieht, dann ist das mein Vater, mein Heiland, mein Jesus, mein Retter. Dann steckst du ihn wieder in die Tasche. Immer wenn du ihn brauchst, holst du ihn raus. Und irgendwann kann das zu deinem Götzen werden. Amen. Über den du verfügst, wie du willst und hast deinen Götzen da in der Tasche. Hast du schon mal gesehen, dass Jesus gelehrt hat? Du sollst beten, mein Vater. Oder dass Jesus gelehrt hat? Kommt uns gar nicht über die Lippen, ne? Weil wir denken doch immer, ich, mir, meiner, mich. Du musst mir helfen, du musst mich retten, du musst mich segnen. Ach, die Schwester willst du auch segnen? Ach, das ist aber schade. Ich dachte, ich kriege den Segen. Er lehrt uns zu beten, unser Vater. Und jetzt kommt das Problem. Das Problem, was beschrieben wird in diesem prophetischen Text, räumt die Hindernisse weg. Macht alles eben. Es ist so viel Uneben in den Gemeinden, in den Familien. Leute, da ist so viel Unebenheit. Und historisch gesehen, passt mal auf, damit wir das Bild besser verstehen. Im Altertum, wo Johannes lebte und noch bis ins tiefste und finsterste Mittelalter hinein, bis in die europäische deutsche Kultur, war ja immer, da gab es ja keine Mülltrennung. Du bist ja froh, wenn der Müll abgeholt wird, gerade jetzt über die Feiertage. Ne? Was wir jetzt wegschmeißen? Wie gut, dass die Mülltonnen noch ein bisschen mehr geleert werden über die Feiertage. Stimmt's nicht? Habt ihr mal mitgekriegt, irgendwo in Frankreich oder England war doch mal so ein Müllsteig. Könnt ihr euch erinnern? Wochenlang wurde es nicht abgeholt. Ist eine Katastrophe, stimmt's? Wenn der Müllmann nicht entsorgt wird. Weißt du, wovon dieser Text redet? Historisch. Macht Bahn, macht Platz. Das heißt, der Landesfürst oder der König möchte seine Ländereien besuchen. Er kommt in die Stadt. Der König kommt in, nicht Santa Claus is coming into town. Der Herr kommt into town. Versteht ihr nicht, der heilige Klaus? Und damals waren es die Landesfürsten, nur das waren die Regenten, sie haben die Stadt besucht. Und wehe, weil was war üblich? Müllentsorgung ging so, Fenster auf zur Hauptstraße, das sind nicht so Straßen, die wir heute kennen. Ihr kennt manche Dörfer auch im Schwäbischen, wie eng die Hauptstraßen da waren, wie die Häuser da schief und krumm rangebaut, ihr kennt das doch, wie eng das da manchmal ist. Müllentsorgung ging dann früher so. Alles auf die Straße. Kannst du dir vorstellen, wie das nach einem Jahr, nach zwei oder nach fünf Jahren aussah und roch? Und wie man dann da durchlaufen musste? Du musst einen Zickzacklauf machen, einen Hürdenlauf, um durch diese Hauptstraße zu kommen. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Der König kommt in seiner Kutsche und es ist nicht aufgeräumt. Meinst du, er wäre sehr angetan von den Bewohnern der Stadt, Er wäre der Stadt gut gesonnen, wenn seine Kiste da rumpelt und humpelt und dann am besten noch umkippt in so einen Müllberg rein. Da wäre der König aber sauer, stimmt's nicht? Und dieses Bild verwendet Johannes. Ihr müsst den Müll entsorgen. Ihr müsst die Straßen gerade und alles platt machen. Dass der König nicht sauer auf euch ist, dass er euch gnädig gestimmt ist, dass er hier wohl empfangen wird. Versteht ihr das? Ich habe mal von einem meiner Lehrer, weiß nicht, ob ihr den kennt, früherer BFP-Präses, Reinhold Olonska, sagt ihm das noch, sagt einem das was. Der war in Indien, hat einen jungen Mann mitgenommen, der Indienmissionar werden wollte. Und er hat das beschrieben, das ist mir eingefallen, als ich mich vorbereitet habe. Er sagte, diese Berge hat er erlebt, wie es historisch gewesen sein muss, auf den Straßen Indiens, in den Slums. Müllberge, er sagt, teilweise 2 Meter, 3 bis 4 Meter hohe Müllberge auf den Straßen, nicht abseits, irgendwo auf den Hauptwegen. Und dann wurde dem jungen Mann, weil Olonska kannte das schon, dann kam sie das ein bisschen näher an einen großen, der war 5, 6 Meter hoch, dann kam sie näher, auf einmal kamen da hunderte von Ratten raus, der Berg lebte. Und ihnen entgegen, und der junge Mann Panik, er wollte nicht mehr Missionar in Indien werden. Und die Inder zuckten gar nicht, weil die kannten das ja. Und das sind ja Tiere, das könnte ja ihre Großmutter sein oder ihr Onkel. Da wollen sie ja dann nicht drauftreten, ist ja völlig klar. Und Olonska kannte das schon. Ich will nur sagen, wenn nicht aufgeräumt wird, dann kommen noch die Ratten. Im Bild dazu, wenn in Gemeinde nicht aufgeräumt wird und der Müll nicht entsorgt wird und man im Vergangenen kleben bleibt und die Risse nicht begradigt werden von der Gemeindehistorie, wenn Dinge nicht sauber geklärt und aufgearbeitet werden, dann kommen die Ratten in diese Risse und in diese Müllberge. Wisst ihr, was das geistlich bedeutet? Dann kriegt der Teufel zu, dann hat der Teufel einen Fuß in der Tür, das Ungeziefer. Und da musst du dich nicht wundern, dass es laufend schlecht geht. Ist die Gemeinde laufend irgendwie, es kommt immer nicht. Aber Gott hat etwas vor. Gott sagt, mach die Müllberge weg. Beseitigt die Risse. Achtet nicht mehr auf das Vorige. Denn ich will Neues unter euch wirken. Halleluja, Gott ist so gut. Und wir gucken uns doch etwas an, weil es so wichtig ist, ihr Lieben. Weil Gott möchte seinen Tempel bauen. Und das Schlimme, du fragst dich vielleicht, und das ist eine gute Frage, ich bin dir so dankbar, dass du sie stellst, was hat uns das denn zu sagen? Ich danke dir, mein Lieber, dass du diese Frage stellst, was dir das zu sagen hat, was das für dich bedeutet. Stell dir dieses Bild von dem Tempel vor, der lebendige Tempel mit den lebendigen Steinen. Wie funktioniert das denn? Nimm ein anderes Bild, wo Jesus sagt, meine Gemeinde ist mein Leib. Hast du das Bild? Was ist er? Er ist der Fuß, ne? Ach, er ist das Haupt. Ach ja, Jesus war das Haupt. Oh, das könnte man übersehen, ne? Jesus ist ja das Haupt. Und wäre doch komisch, dass ein Haupt ohne Leib irgendwo rumläuft, oder? Jetzt stell dir dieses Bild vor. Von diesem Individualismus, was ich angesprochen habe. Denn das ist unser Problem. Und wir realisieren es gar nicht. Und Herr, gib den Geist der Erkenntnis und Offenbarung, dass wir das sehen für unser eigenes Leben. Da liegt der Arm. Da liegt der Finger. Da liegt das Bein. Da ist der Fuß. Das Haupt will handeln. Aber jeder ist ein Einsiedlerkrebs. Jeder ist Individualist. Jeder, ich habe diese Erkenntnis. Da stimmt's mit mir nicht überein. Ich gehe meinen Weg. Ich mache das so, ich sehe das so. Da ist der am Fuß amputiert. Der Leib ist so nicht funktionsfähig. Seid ihr bei mir? Das Bild vom Tempel. Wenn du dich nicht vom Heiligen Geist an den Ort und die Gemeinde einbauen lässt, wo der Herr sagt, ich will dich hier einbauen. Vielleicht hast du es noch nicht begriffen. Du bist nicht sonder alleine gerettet, dass dir nur die Sünden vergeben sind und dass du dann in den Himmel entrückt wirst, sonst wärst du schon weg, stimmt's? Du bist aber noch da. Warum? Weil du Baumaterial bist. Finger, bitte mach doch mit. Ich gebe hier mein Bestes. Ihr wisst den Kampf nicht. Ich gebe hier mein Bestes und ich mache keine Witze. Versuch doch mal mitzugehen. Nimm mal den Finger. Baumaterial. Sag doch mal, Baumaterial. Du bist Baumaterial. Und wenn du dich nicht einbauen lässt in den Tempel, wo Gott dir sagt, hier will ich dich einbauen. Du hast andere zu tragen. Du musst andere stützen, rechts und links. Und andere müssen auch dich tragen und auch ertragen. Wenn du das nicht machst, bist du was? Du bist ein Stein des Anstoßes, der im Weg liegt. Du bereitest dich nicht für die Ankunft des Herrn vor. Du machst nicht, dass die Welt die Herrlichkeit des Herrn sieht. Das ist nicht die böse Welt, die Hades und Ninive, die fallen alle auf die Knie. Du lässt dich nicht einbauen in den Tempel. Du bist voller Rebellion und Arroganz und gehst deine eigenen Wege. Und Gott sagt, mach die Steine des Anstößes, räumt sie aus dem Weg. Diese einzelnen Steine, die überall auf dem Weg liegen, die sich nicht verbindlich in den Tempel einbauen lassen, die alles besser wissen als alle anderen und nur schimpfen und die katholische Kirche und die Protestanten und hör doch auf. Gott fragt uns nach unserer Kirche. Gott fragt uns nach unserer Kirche. Er sieht die Risse in unserer Kirche und er sieht, ob du dich einbauen lässt oder ob du ein Verweigerer Stein des Anstoßes bist, der mitten im Weg liegt. Die Leute fallen über dich, als dass sie auf den Herrn hingewiesen werden und dass die Herrlichkeit in diesem Tempel erscheinen kann. Seid ihr da? Die Herrlichkeit, da steht, wenn die Steine des Anstößes, wenn das alles aufgefüllt, wenn das weggemacht wird und du dich einbauen lässt. Diesen Plan hat Gott mit dir, weil du Baumaterial bist. Dann erscheint die Herrlichkeit Gottes in diesem neuen lebendigen Tempel und alle Welt, alles Fleisch wird die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ich möchte euch das theologisch zeigen. Ich gehe mit euch durch ein paar Stellen. Wir müssen sie nicht ranwerfen, weil es gibt zwei Apostel des Herrn, die eine starke Offenbarung und Vision dieses neuen geistlichen Tempels hatten. Die stärkste hatte Paulus und die nächststärkste hatte Petrus. Ich gehe mit euch ganz schnell dadurch. Da heißt es dann von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, könnt ihr dann zu Hause nachschlagen, aber ich lese die wichtigsten Texte, dass ihr das sehen könnt, das ist alles von Gott. Da sagt er, und er gebraucht ja diese Begriffe, Gebäude, Erbauung, Erbauung, Erbauen und so weiter, das kommt alles aus dem Bauhandwerk. Und ihr Lieben, was wir da im Pietistischen draus gemacht haben, ist dieses Wort, was es gar nicht gibt, erbaulich. Und was wir damit meinen ist, oh, ich hatte so Gänsehaut heute im Gottesdienst. Oh, es hat mich so gekitzelt. Oh, ich war so berührt. Und das ist damit nicht gemeint. Das ist eine seelische Reaktion. Du hast manchmal was mit deiner Seele und manchmal merkst du nichts. Und Gott ist trotzdem da, stimmt's? Ob du was fühlst oder nicht. Das ist nicht damit gemeint. Das müssen wir mal ganz groß durchstreichen in unserem Denkmuster. Das Wort ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich etwas gemeint, wo Gott deinen Glauben aufbaut. Wo er die Gemeinde aufbaut. Er tut etwas, dass die Gemeinde geistlich von der Reife her und von der Zahl, von der Frucht her, wächst, dass der Tempel wächst. Das ist gemeint, wenn er sagt, ich baue den Tempel, ich baue dich auf, ich stärke dich, ich ermutige dich. Ich mache, dass der Tempel größer wird. Und dann heißt es in diesem Text, 1. Korinther 3, Abvers 9, da sagt der Paulus, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, er und das apostolische Team, das in Korinth dient, Gottes Mitarbeiter sind wir, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber soll darauf bauen. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund, ein anderes Fundament, kann niemand legen, außer dem, welches gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dann weiter in Vers 16. Wisst ihr nicht, jetzt müsst ihr mal wieder bitte den Finger nehmen, nimm mal den Finger und zeig auf dich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wer ist der Tempel? Wir sind der Tempel. Ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, hört das, den wird Gott verderben. Boah, was für eine Aussage. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir sind der Tempel. Und dann heißt es, in Epheser 2 führt er das noch aus, Epheser 2 ab 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Ausgestoßene, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, der Vollendeten, die schon in der Herrlichkeit sind, und Gottes Hausgenossen. Das heißt, wir haben Zugang zum Himmelreich, wir wohnen schon mit Gott zusammen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus, Jesus selbst der Eckstein ist, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. In uns, in der Gemeinde, im neutestamentlichen Tempel, wohnt die Herrlichkeit Gottes. Sie erscheint, wenn wir uns einfügen lassen, erscheint die Herrlichkeit. Wenn wir eins sind, erscheint die Herrlichkeit. Und auch Petrus hatte diese Offenbarung. Und Petrus hatte ja dieses Erlebnis mit dem Herrn, wo er ihm erst widersteht und so weiter. Und dann sagt Jesus ja zu ihm, du bist Petrus. Und das heißt, ganz wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, hat die katholische Kirche ja völlig falsch interpretiert. Du bist Petrus, kleiner Stein. Ne, versteht ihr, kann nicht gemeint sein, dass Gott auf der katholischen Kirche, auf Petrus, seine Kirche baut. Der hat ja auch Simon geheißen, schwankender. Das geht ja nicht. Ein schwankender, darauf kann das nicht gebaut werden. Du bist kleiner Stein. Aber wer ist der Fels? Der Fels ist Jesus selbst. Du bist Petrus. Und dann zeigt er sozusagen auf sich. Du bist der kleine Stein. Aber auf diesen Felsen werde ich die Gemeinde bauen. Versteht ihr? Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der Grundstein, auf den die Gemeinde aufgebaut wird. Das hatte Petrus dann verstanden. Dann schreibt er nämlich in seinem Brief, das ist in 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 4, da schreibt er, zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, nämlich der Grundstein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch selbst, und jetzt kommt's, als lebendige Steine einbauen und aufbauen. Hey, da müssen wir überhauen werden, dass wir passen, stimmt's? Das tut mir jetzt aber weh. Ja, du bist nicht passend. Die Brüder und Schwestern müssen auch behauen werden, sonst passt der Tempel nicht ineinander. Kennt ihr das, die ihr zusammenlebt? Wer lebt mit anderen zusammen? Hebt mal die Hände. Gibt manchmal Zoff, oder? Gibt manchmal Reibungsfläche im Alter, stimmt's nicht? Da wird was passend gemacht. Da wird was passend gemacht. Wir müssen passend gemacht werden für den Bau, damit die Herrlichkeit Gottes erscheinen kann, damit Gott diesen heiligen Tempel aufbauen kann. Gottes größter Wunsch und seine höchste Leidenschaft ist, dass er diesen Tempel baut. Und es ist eine Illusion, ihr Lieben, dass wir denken, das passiert alles von ganz alleine. Gott braucht unsere Mitarbeit. Und zum Schluss möchte ich einen letzten Punkt und Gedanken anführen, und der ist sehr wichtig. Wie ihr wisst, komme ich aus einem erwecklichen Hintergrund. Manche haben von der Mühlheimer Pfingstbewegung gehört. Die war ja ein erwecklicher Aufbruch in der Landeskirche unter deutschen Pfarrern um die Jahrhundertwende 1905. Pfarrer hatten um einen Aufbruch in den Kirchen gebetet. Und der Aufbruch ist gekommen. Nur kann man von dieser Theologie, und deshalb habe ich ja auch Kopfermann dann später kennengelernt, mich hat Erweckung immer fasziniert. Aber die Frage ist doch folgender. Und diese Frage müssen wir uns stellen, weil wir jetzt auch gerade in dem Bibelkurs, den ich ja auch wieder mit euch mache, ich renne euch ja hinterher und versuche euch wieder einzuholen. Es geht ja in diesem Bibelkurs um die erwecklichen Aufbrüche in der ganzen Zeit, die es in der Bibel gegeben hat, wo Gott dann Aufbrüche gegeben hat. Immer diese Niedergänge im Volk und dann diese Aufbrüche. Jetzt passt auf, weil das wichtig ist zu dem, was wir da gerade lesen. Und die Frage, die sich stellt, müssen wir folgendermaßen stellen. Und es geht jetzt bei dieser Frage um Gott. Wollen wir, dass Gott nur zu Besuch kommt? Oder wollen wir, weil diese ganze Serie, die ich ja gerade mache, wollen wir, dass Gott bei uns wohnt? Deshalb habe ich immer dieses Beispiel von unserem Onkel, der früher mal gebetet hat, dass wir bald, lieber Herr Jesus, komm, sei unser Gast und segne, was du uns bescherest. Das ist falsch. Und in diesen ganzen Erweckungstheologien, wie gut sich das auch anhört, wenn du das alles liest, da wird dann immer gebetet um eine Heimsuchung Gottes. Kennt ihr das Wort? Oh Gott, such diesen Ort heim, such unsere Gemeinde heim. Wisst ihr, wovon ich rede? Weil ich habe mich da jahrelang mit befasst. Gib mir mal zu erkennen, ob ihr versteht, wovon ich rede. Wisst ihr, was gemeint ist mit Heimsuchung? Eine Heimsuchung Gottes in einer Gemeinde bedeutet, er kommt plötzlich mit Wundern und Zeichen. Da passieren Dinge, da gehen Dinge plötzlich ab. Du hast 50 Jahre was in der Gemeinde versucht und auf einmal sucht Gott mit dem Heiligen Geist die Gemeinde heim. Die Leute bekehren sich in Schaden, die Leute werden reihenweise geheilt, Leute werden von Drogen frei. Aber das habt ihr doch schon mal gehört, oder? Das kennt ihr, oder? Ich habe das mal untersucht. Und heftig ist, wenn du diese Sachen untersuchst, dann merkst du, ja, Gott hat Gemeinden besucht. Und wenn du dann später guckst, dann sind alle diese Gemeinden, die Gott besucht hat, heute leer. Und sie sind voller toter Traditionen. Die Freude ist weg, das Leben ist weg, die Menschenmassen sind weg, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Warum? Weil man Gott nur um Besuch gebeten hatte. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Wir müssen die Art, wie wir beten, verändern. Wenn wir nur beten, oh, komm mit einer Heimsuchung. Oder wir beten, du bist das Haupt und wir sind die Glieder. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus möchte mit dir zusammen leben. Er möchte sein Haupt in deinem Haus hinlegen und bei dir zur Ruhe kommen, dann hast du auch Ruhe. Wenn wir dieses religiöse Getue weiterleben und sonntags mit Gott leben und er darf sonntags zu Besuch kommen und dann gehen wir 6 Tage lang unseren eigenen Wegen nach und beten, Gott segne meine Wege. Das wird nicht funktionieren, versteht ihr? Gott ist dann nur zu Besuch. Die Frage ist, lassen wir Gott mit uns leben, er ist das Haupt. Letzte Bibelstelle. Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 20. Dieses Wort wurde historisch jahrzehntelang so gerne evangelistisch gebraucht. Und im Kontext ist es überhaupt nicht evangelistisch. Es ist aus den Sendschreiben an eine Gemeinde vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat ja Briefe an Gemeinden schicken lassen, die Sendschreiben in der Offenbarung. Und das letzte Sendschreiben an Laodicea heißt, denn ihr müsst euch vorstellen, das wird jetzt nicht zu einem bösen Sünder gesagt, der jetzt vor Sündenüberführung steht, der gar nicht wiedergeboren ist und da klopft dann Jesus, ach, ist so kalt der Winter, lasst mich rein, ihr Kinder. Ist nicht gemeint. Das steht in einem Text an eine Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Teufel nimmt gerne Schriftstellen aus dem Kontext und verdreht sie. Diese Stelle ist nicht evangelistisch gemeint. Die ist nicht für Sünder gemeint. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es ist an eine Gemeinde gemeint. Die Mahlgemeinschaft heißt, da wohnen Leute zusammen, sie essen zusammen, stimmt's? Er will sein Haupt hinlegen, er will bei dir übernachten. Denn wer weiß, was wir in der Nacht treiben, wenn er nur zu Besuch ist, in der Nacht muss er gehen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir machen dann nachts, was wir wollen und er muss über Nacht gehen. Er möchte über Nacht bei uns wohnen und sein Haupt hinlegen. Er möchte bei uns wohnen, er möchte mit uns essen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Soll ich nur zu Besuch bei euch kommen? Wenn ihr das so wollt, mache ich das. Und die Bibel sagt, gib, und dir wird gegeben werden. Und stell dir vor, mit demselben Maß, wie ihr gebt, wird euch wiedergegeben werden. Und dann bist du später in der Herrlichkeit und bist 6 Tage die Woche draußen aus der Herrlichkeit. Und Gott sagt, ist wieder Sonntag, da hast du mich auch immer reingelassen. Da hast du deine Tradition Wege, jetzt darfst du einen Tag in die Herrlichkeit. Und du wirst 6 Tage wieder ausgesperrt. Könnt ihr euch so einen Gott vorstellen? Könnt ihr euch so vorstellen, dass Gott so mit uns umgeht? Aber wir gehen oft so mit Gott um. Stell dir vor, Gott würde das, dieses Maß, wie wir mit Gott umgehen, auf uns 1:1 anwenden. Ja, kommst du mal einen Tag in meine Herrlichkeit, dann musst du wieder raus in die Finsternis. Schreckliche Vorstellung, oder? Wir gehen genauso oft mit Gott um. Und Gott sagt, räumt die Anstöße weg. Ich stehe vor der Tür, lasst mich doch rein. Ich möchte nicht zu Besuch kommen, ich möchte mit euch und bei euch leben. Amen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Jesus, du bist voller Liebe und voller Wahrheit. Deine Jünger haben gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Du bist voller Gnade und voller Wahrheit. Wir brauchen niemanden, der uns volldudelt mit einer Liebe, die lügenhaft ist. Der uns vollsabbert und vollseimt und es stimmt alles überhaupt nicht. Und uns falsche Komplimente wie Honig um den Bart schmiert. Solche Leute brauchen wir nicht in unserem Leben. Weil dann leben wir eine Lüge. Und wir bleiben in der Lüge, wir bleiben in der Finsternis. Du hast etwas, das ist so unglaublich. Du bist gleichzeitig stark und doch sanft. Du bist wahrhaftig und trotzdem voller Gnade und Liebe. Und dir begegnen wir jetzt, diesem heiligen Gott, der voller Gnade ist. Und Herr, wie oft habe ich gegen dich gemurrt in meinem Leben? Wie oft habe ich gegen dich rebelliert? Wie oft habe ich gedacht, ich weiß es doch besser und ich bin so gut? Und heute, wenn ich rückblickend sage, muss ich sagen, Gott ist so viel besser. Du bist so gut, Gott. Du bist so wunderbar. Und in meinem Fleisch, in meiner alten Natur, ist es wahr, was der Opa gesagt hat, bin ich zu allem Bösen fähig. Das habe ich verstanden. Und ich möchte nie wieder diesen Satz denken und diesen Satz leben und aussprechen und noch andere damit anstecken. Ich habe ein Problem mit Gott. Ich erkenne rückblickend, wie viele Probleme ich dir bereitet habe, Herr. Ich habe dir sehr viel Arbeit und Mühe gemacht. Ich danke dir, dass du mich nicht verworfen hast von deinem Angesicht, Herr. Du hast mich nicht in die Wüste geschickt, du hast mich nicht verdammt. Du hast mich angenommen, du hast mir eine zweite und eine dritte Chance gegeben. Ich darf in deine Arme laufen und jetzt bete ich für diese Menschen hier, die wertgeschätzt sind, um die du dir so eine große Arbeit machst. Ich habe selten sowas in meinem Leben wie dieses Jahr verspürt. Du machst dir so eine Arbeit um die EFG Göppingen. Und ich habe diese Last in mir und ich bete, dass du das offenbarst, Herr. Gott hat eine Last für euch. Er kämpft für euch, kämpfe. Er möchte eure Wunden heilen. Er möchte, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Er möchte die Gräben, die entstanden sind, dass sie zugeschüttet werden. Er möchte die Wunden, dass sie verheilen und vernarben dürfen. Und dass die Dinge erledigt werden und dass er kommen kann und die Dinge verbinden darf, dass er eure Wunden verbinden darf. Aber ihr müsst das Alte gehen lassen. Gott sagt zu euch, lasst das Alte gehen. Blickt nicht mehr zurück. Schüttet die Täler und die Risse in der Gemeinde auf. Macht die Hindernisse weg. Und wenn auch als nutzloser Stein darum liegt, lass dich einfügen in den Bau, den Gott dir zeigt. Du gehörst zu Gott, wenn du ein Stein bist. Du gehörst nicht in den Weg als Stein des Anstoßes. Du gehörst in seinen Tempel. Und ich bete jetzt für Heilung von der Vergangenheit. Ich bete, dass die Risse gekittet und die Täler aufgefüllt werden. Ich bete im Namen Jesu, dass Menschen diese Offenbarung in dem Herzen zulassen und nicht mit dem Kopf rangehen, denn du sendest dein Wort in unsere Herzen und nicht in unser Kopf. Dein Wort ist für unser Herz und unser Herz ist ein Garten, ist ein Boden. Und ich bete, Herr, dass dieser Boden in dieser Gemeinde ein weicher Boden ist, ein empfänglicher Boden, dass diese Herzen nicht hartherzig und harthörig sind. Ich bete, dass du diese Herzen weich machst und formbar und dass dein Wort eindringen kann und das ausrichtet und die Frucht bringt, die du geplant hast, Herr Jesus. Und jetzt befehle ich euch dem Herrn und seiner Gnade an. Herr, wirke du das, was ein Mensch nicht wirken kann. Du bist der, der einrenkt. Du bist der, der heilt. Du bist der, der das Baumaterial verbaut an seinen Platz, wo du es haben willst, denn du bist das Haupt. Und ich sage, ich gebe mich dir hin mit meinem ganzen Willen und Wesen, mit meiner Frau und meinem ganzen Hause. Wir sagen, ich und wir wollen dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Du auch? Amen. Amen.